Mit Friedrich Krüger reden wir jetzt etwa eine Dreiviertelstunde lang über das Thema Krieg und Frieden. Er ist beteiligt an einem Buch, das nennt sich Endlich Frieden. Und in diesem Buch haben etwa 100 Persönlichkeiten ihre Gedanken zum Thema Krieg und Frieden niedergeschrieben. Ja, die Frage ist, was hat denn jetzt Zivilcourage mit dem Thema Frieden zu tun?
Im Gespräch.
Jetzt bei Apolut im Gespräch begrüße ich ganz herzlich den Friedrich Krüger und wir reden über Krieg und Frieden. Hallo Friedrich.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf und hallo natürlich auch an alle Zuschauer.
Ja, du bist beteiligt an einem Buch, das nennt sich Endlich Frieden. Ich habe bis eben gerade bis zum Vorgespräch gedacht, dass du der Herausgeber wärst, aber du hast das dann verneint. Du bist nicht der Herausgeber. Wer ist denn Herausgeber des Buches?
Ja, der Herausgeber ist der Verlag, der MSW Verlag, Machtsteuert Wissen Verlag. Und genau, ich selber durfte die Idee entwickeln und sozusagen den Impuls geben und dann im Hintergrund natürlich auch dran mitwirken und habe auch die Ehre gehabt, das Vorwort schreiben zu dürfen.
Mhm. Das heißt also, aber du sagtest doch, du bist daran beteiligt, dass du auch das Redigat gemacht hast, also kontrolliert hast, was da steht und ob da irgendwelche Rechtschreibfehler und sowas drin sind.
Genau, genau.
Also. Dann hast du doch alle Aufgaben eines Herausgebers übernommen. Also du bist für die Qualitätssicherung zuständig.
Unter anderem, genau. Es mussten ganz, ganz viele Leute natürlich aktiv werden und viel ihrer Zeit opfern, damit das Projekt so entstehen konnte.
Also, Endlich Frieden und dann steht als... Ja, Untersatz auf der Rückseite. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und darunter folgt eine ganze lange Latte an Autoren. Vielleicht magst du uns mal mitnehmen. Wer hat denn alles sich an diesem Buch beteiligt?
Genau, ich kann ja vielleicht mal ganz zu Anfang direkt ein paar Namen vorlesen, die ja nur stellvertretend für alle 100 Autoren stehen. Wie gesagt, 100 Menschen haben zusammengefunden, um zusammen hier ein Zeichen zu setzen, was dann auch hoffentlich nicht mehr übersehen werden kann von den Mainstream-Medien. Und zwar sind mit dabei zum Beispiel Dr. Eugen Drewermann, Professor Dr. Sucharit Bhakti, Philipp Hopf, Dr. Daniele Ganser, Dr. Markus Krall, Kaivan Sufisiyavash, Dr. Michael Nils, Dr. Ulrike Gyro, Professor Dr. Max Otte, Thomas Berthold, Gerald Hütter, Rüdiger Dahlke, Lisa Fitz, Matthias Langwasser, Marco Riemer, Tom Lausen, Andreas Popp, Marc Friedrich, Dirk Pohlmann, Dr. Hans-Joachim Maas, Jürgen Fliege, Uwe Steimle und das sind nur die paar Namen, die auf dem Cover schon drauf sind. Wie gesagt, nur stellvertretend für ganz viele andere, die auch sehr bekannt sind in der Szene und auch viel schon selber mit Projekten für den Frieden beigetragen haben.
Also das sind im Wesentlichen Namen, die in den neuen Medien rotieren und solche, die so langsam sich von den Mainstream-Medien, von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk verabschiedet haben, zumindest innerlich. Ist das ein Auszeichnungsmerkmal für neue Medien, dass es da um Frieden geht?
Kann man jetzt vielleicht nicht ganz verallgemeinert sagen, aber ich erlebe es selber schon so. Ich bin ja auch selber in der Szene im Hintergrund aktiv seit einigen Jahren, dass dort deutlich mehr Friedensgeist herrscht, als man es so wahrnimmt aus den altbekannten konservativen Medien, die ja doch sehr stark in eine kriegstreiberische Richtung momentan mitgehen, wo man überall Zitate mittlerweile liest von Politikern und Co., die dann auch herausgestellt werden von den großen Medien, die das Volk sehr stark auf Krieg einstellen, auch von der geistigen Haltung. Und da erlebe ich in den alternativen Medien oder in freien Medien auf jeden Fall anders, dass dort eher der Fokus darauf liegt, wie kommen wir zusammen weiter, wie können wir die Spaltung überwinden, die in der gesamten Gesellschaft spätestens seit Corona extrem aktiv ist. Also ja, ich sehe da auf jeden Fall einen Kontrast zu den konservativen Medien.
Ja, steigen wir mal ein mit der vielleicht dringendsten Frage, was ist denn eigentlich Frieden?
Ja, das ist ja im Endeffekt die Frage, die auch an die Autoren gestellt wurde. Das Buch ist ja so aufgebaut, dass jeder der 100 Autoren quasi einen Text eingereicht hat, was für ihn Frieden bedeutet, was für ihn wichtig ist, zum Thema Frieden zu sagen. Und wenn man das Buch liest, so ging es ja auch mir, für uns war es ja auch super spannend, als wir dann die ganzen Texte eingereicht bekommen haben, weil man sieht, dass wirklich so viele verschiedene Aspekte dann auf den Tisch kommen, was Frieden überhaupt bedeutet. Da hat, glaube ich, jeder eine individuelle Definition und man kann sich auf dann bestimmte Randpunkte einigen oder Rahmenpunkte. Es gibt ja zum einen den Frieden mit sich selbst, wo es auch ein zentrales Thema ist im Buch, was viele Autoren beschrieben haben, dass man irgendwie mit sich, mit seiner Geschichte, mit seiner Persönlichkeit und mit seinem Leben erstmal in den Frieden kommt, also auf der individuellen Ebene. Dann natürlich aber auch die Ebene, die auch dann meist gemeint ist und die, glaube ich, sehr in Gefahr ist momentan, nämlich die des gesellschaftlichen Friedens irgendwo, dass wir in einem sicheren Umfeld irgendwie wohnen und zumindest mal die Grundlage haben, dass nicht Bomben auf unsere Häuser fallen und unsere junge Leute und alten Leute irgendwo in irgendwelchen Schützengräben wieder liegen müssen und dort das Elend erleiden, was ihre Vorfahren schon allzu oft erleidet haben.
Also du hast es gerade schon angesprochen, wenn also bestimmte Charakteristika mit Frieden und andere Charakteristika auch mit Krieg verbunden. Also ich habe jetzt zum Beispiel ganz häufig gefunden, das Wort Angst im Zusammenhang mit dem Wort Krieg. Ist das wirklich so? Das heißt, also Kriege entstehen durch Angst?
Aus meiner Sicht ja. Aus meiner Sicht ist grundsätzlich vielleicht das Wort Angst sogar ein Stück weit gleichzusetzen mit dem Wort Krieg. Denn auf dieser individuellen, persönlichen Basis würde ich behaupten, sobald wir voll und ganz in Angst sind oder Angst die dominierende Emotion in uns ist, sind wir in einem Kriegszustand, zumindest gegen uns selbst. Darüber gibt es ja auch sehr viele Forschungsuntersuchungen und auch tolle Bücher aus der Psychologie über das Thema, wie Angst den Menschen auch verändert und wie auch Angst vor allem den Menschen sehr schnell in eine Massenseele überführt. Da gibt es ja auch dieses tolle Buch von Gustave Le Bon, Psychologie der Massen, an dem sich auch leider viele Diktatoren der Vergangenheit letztendlich orientiert haben, wo ja auch viel beschrieben wird, was auch ein sehr zentrales Thema der aktuellen Zeit ist, dass der Mensch, wenn er aus seinem individuellen Kern und aus seiner individuellen Weltsicht in eine Masse überführt wird durch psychologische Angst, dass er dann ganz anders tickt und anders steuerbar ist. Und das sehen wir ja momentan überall, dass dieser Versuch auch wieder gemacht wird, auch durch die ganze Spaltung in verschiedene Lager, die sich dann gegenseitig sozusagen die Köpfe einschlagen sollen zu allen möglichen Themen, dass wir halt dann selten noch in diesem Selbstvertrauen sind, fernab der Angst, dass wir auf unsere innere Stimme irgendwie hören, sondern so angstgetrieben sind in alle Richtungen, dass wir auch viel, glaube ich, momentan diese Angst in der Gesellschaft sehen, ausgegrenzt zu werden, Angst, nicht auf der richtigen Seite zu stehen. Vielleicht bei uns jetzt in unserem Berufskreis nicht ganz so stark, da haben sich viele ein bisschen losgelöst. Aber ich glaube schon, dass man jetzt so sagen kann, dass Angst, wenn das die stärkste Emotion ist, die in einem vorherrscht, egal ob bewusst oder unterbewusst, dass das dann einen Kriegszustand auf der materiellen Ebene ermöglicht und auf der immateriellen Ebene sowieso schon bedeutet.
Also ich hatte das Wort Angst besonders häufig bei dem Herrn Eugen Drewermann gefunden, also ein Geistlicher, also jemand, der, wo man einfach sagen muss, es ist einfach schade, dass sich die Wege der institutionellen Kirche und seine Wege getrennt haben, weil ich glaube, die Kirche hätte dringend solche Philosophen wie ihn nötig. Und er hat, also ich muss es mal zusammenzählen, das sind also einige Male das Wort Angst hier drin. Das also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und also auch in Derivaten, also zum Beispiel Angstbeißer, Bandkreis der Angst, Angstbeantwortung. Und das sind ja immer nur zwei Seiten, die ein Autor hier liefert, also zwei Buchseiten. Und das ist natürlich eine relativ häufige Nennung. Bei anderen kam das auch vor. Ist es denn so, dass Frieden die Abwesenheit von Krieg ist und damit von Angst ist? Ist das so richtig?
Ich glaube zumindest, dass es die Grundbedingung ist, um Frieden dann herzustellen. Zum Frieden gehören vielleicht noch ein paar Dinge mehr dann, eine tiefe Auseinandersetzung. Ich glaube auch, dass Frieden insgesamt nichts ist, was man so einfach abhandeln kann. Also ich glaube, Frieden ist ein sehr vielschichtiges, differenziertes Thema. Was übrigens auch für uns sehr wichtig war bei dem Buch und was, glaube ich, aus meiner Sicht jedenfalls auch sehr gut gelungen ist, dass es ein echt ernsthaft oder ein ernstzunehmendes Friedensbuch geworden ist, weil ich selber auch schon viele Bücher zum Thema Frieden gelesen, wo man dann oft so ein bisschen diese Realitätsleugnung eher hat, so würde ich es mal bezeichnen, und versucht quasi alles wegzuschieben, was irgendwie Böses auf der Welt oder was man als nicht so optimal ansieht und dann in so einer Seifenblase irgendwie landet, wo man dann auch so ein bisschen ja, die Opfer von wirklich existierenden Kriegen letztendlich mit lächerlich macht. Und ich glaube, das ist bei uns ganz anders, dadurch, dass die Autoren sehr differenziert berichten. Auch da sind ja auch Autoren drin, die, wenn man die Texte liest, sehr unterschiedliche Meinungen zueinander haben. Also ich glaube, das ist gut gelungen. Und deshalb würde ich sagen, der hört schon noch ein bisschen mehr dazu als nur die Abwesenheit. Aber ich finde es schön, dass Sie Eugen Drewermann nochmal ansprechen. Das ist nämlich jemand, wo ich persönlich mich wirklich riesig gefreut habe, dass er mit dabei ist im Buch. Denn ich komme aus einem Haushalt, sozusagen aus der Familie. Mein Opa war Pfarrer und ich habe mit ihm sehr, sehr viele Diskussionen so in meiner Jugendzeit geführt, weil ich da auch so war, dass ich gesagt habe, was die Kirche so macht, kann ich selber irgendwie nicht mehr so richtig mit dem, was Jesus gelehrt hat, in Einklang bringen. Und mein Opa war auch jemand, der Eugen Drewermann sehr respektiert hat. Und dass er jetzt so viele Jahre später sozusagen in dem Buch dabei ist, hat mich sehr gefreut. Und er war tatsächlich auch einer der, ich sag mal, für mich Impulsgeber, wie die Idee entstanden ist überhaupt. Denn ich habe von ihm auch mehrere Bücher gelesen und unter anderem auch ein Interview gesehen, wo er berichtet hat aus seinen Kindheitserfahrungen von dem Zweiten Weltkrieg, von Schutzbunkern und Co. Und dort hat er unter anderem den Satz gesagt, in einem sehr emotionalen Moment im Interview, man muss Gott mehr glauben als den Menschen. Und dabei meinte er, dass man irgendwann an den Punkt kommen muss gesellschaftlich, an dem die Menschen nicht mehr ihrem Vorgesetzten mehr glauben und mehr sozusagen Verantwortung überhelfen, als ihrem inneren Gefühl für das, was richtig und falsch ist. Und da sind wir, glaube ich, bei einem sehr zentralen Thema für den Bereich Frieden und wie er hergestellt werden kann, dass wir weg müssen von diesem Mitläufertum, dass wir sagen, ja, mein Vorgesetzter hat mir ja den Befehl gegeben und deshalb muss ich das machen, weil der muss ja wissen, wie es richtig ist. Und diese, sag ich mal, Einstellung, die haben wir in Deutschland schon öfter mal gehabt, in großen Teilen der Bevölkerung, und die ging immer relativ stark schief. Und jetzt in der
relativ stark schief, das könnte man als Relativierung der letzten totalitären Regime sehen. Ja, also es ging ja sowas von vollkommen gegen die Wand. Ja.
Genau. Ich beziehe mich auch nicht nur auf die Zeit, sondern wir hatten ja auch nicht nur das Dritte Reich, sondern auch davor schon oft derartige Probleme, in die deutsche Gesellschaft sich dann drin begeben hat, weil das Volk einfach viel zu blind den falschen Leuten gefolgt ist. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, auch jetzt in der Corona-Zeit, hat, glaube ich, jeder, der da ein bisschen sozusagen versucht hat, Dinge zu hinterfragen, mitbekommen, dass die Struktur dafür immer noch in Deutschland leider gegeben ist, dass wir viel zu viel noch diese Prägung haben oder diese Manipulation der einzelnen Menschen, dass sie die Verantwortung abgeben an den Nächsthöheren, ne? Also gerade bei dem Thema Impfung und Co. war das so, dass ich selber zum Beispiel da keine abschließende Meinung hatte, sehr schnell oder so, sondern versucht habe, Dinge zu hinterfragen. Und wenn man zum Beispiel bei seinem Hausarzt saß und gesagt hat, Mensch, du fängst jetzt an zu impfen, ich würde einfach gerne mal wissen, ich habe die und die und die Frage zu dem Thema, kannst du mir die beantworten? Dann kam meistens nur gehende Leere und die haben mir gesagt, naja, das hat ja die STIKO gesagt und denen muss man vertrauen. So, und die STIKO verweist wieder auf andere und so zieht sich das hoch und am Ende stehen irgendwo ein, zwei Leute, auf die dann alles sozusagen zurückzuführen ist. Und ob man denen dann das volle Vertrauen schenkt, ist eine andere Frage.
Ja, wenn du damit Fauci und Drosten meinst, dann kann man das dann mit einem klaren Nein beantworten, ja. Ja, also das ist, das führt ja automatisch zur Frage, wie ist denn das? Ist es in Deutschland so, dass tatsächlich dieser Kadavergehorsam, dieser Untertanengeist einen nährbaren Boden liefert, einen fruchtbaren Boden liefert für Leute, die gerne Krieg anzetteln?
Ja, ich würde schon sagen, dass dieser Boden auf jeden Fall gegeben ist. Ich würde ihn aber jetzt nicht auf das deutsche Volk oder uns als Bevölkerung jetzt direkt zurückführen. Ich glaube nur, dass in Deutschland viele Prozesse, was so das Schulsystem angeht, was die Medienlandschaft angeht und so, sehr weit fortgeschritten sind, um diese Manipulation schon früh im Leben der Menschen anzulegen, sozusagen im Charakterlichen, dass dann da später drauf zugegriffen werden kann, auf diese Impulse. Also ich sehe das ja selbst sehr, ich bin ja auch noch...
Also ich entschuldige, dass ich unterbreche. Also ich denke gerade so daran... Es ist ja fast schon in der Nationalhymne angelegt. Einigkeit und Recht und Freiheit. Und wenn ich mir so die französische Nationalhymne angucke und auch deren grundlegende Einstellung gegenüber der Obrigkeit angucke, dann sehe ich da doch gewisse Differenzen. Also da, wo in Frankreich schon längst die Barrikaden brennen und die Bauern dann mit ihrem Güllefass zur nächsten Staatskanzlei fahren und das mal ganz kurz in die Staatskanzlei entleeren, das sind ja Bilder, die um die Welt gegangen sind. Da denke ich mir, das könnte ich mir in Deutschland so nicht vorstellen. Also ich meine, die Bauern haben zwar auch protestiert, aber das haben sie nun wirklich nicht gemacht. Ne? Und also die Frage ist, ja, dieser Drang nach Harmonie, nach in der Gemeinschaft aufgehen, Einigkeit und Recht und Freiheit, also kommt ja aus dieser Zeit, wo Deutschland so ein riesen Flickenteppich war, also noch im 18. Jahrhundert, beziehungsweise im 19. Jahrhundert, wo also ein riesen Flickenteppich war, der sich dann halt zu einem Staatsgebilde erst formte, dass das dazu führt, dass die Leute halt Kadavergehorsam gegenüber der Obrigkeit entwickeln. Und die Franzosen sind ja eher anders drauf, weil das ja schon immer, also die kommen aus einem zentralistischen Staat und die möchten halt, also die sind sehr allergisch, wenn es um die Einschränkung von Freiheitsrechten geht. Und das scheint mir doch hier nicht der Fall zu sein, oder ist es anders? Bin ich ja vollkommen auf dem Holzweg?
Mit Sicherheit nicht. Ich glaube, man sollte es auch nicht zu einseitig sehen. Also ich glaube, dafür hat es andere Vorteile auch, wo wir als deutsche Bevölkerung dann große Potenzial haben. Ich glaube, auch die grundsätzliche Hilfsbereitschaft und das grundsätzliche Miteinander hat ja keine schlechte Basis in Deutschland. Also so erlebe ich es selber jedenfalls, zumindest abseits der Großstädte. Ich bin ja selber auch eher auf den ländlichen Gebieten deutschlandweit unterwegs. Und dort erlebe ich jetzt eigentlich nicht, dass man sagen könnte, irgendwie die Situation ist auswegslos. Aber ich glaube, dass die kindliche und jugendliche Prägung halt einfach so ist, dass wir in Deutschland sehr wenig Werte noch mitbekommen irgendwie, die uns selber eine gewisse Identität entwickeln lassen, wo wir dann auch in der Familie zum Beispiel oder auch zum Beispiel in einem differenzierten Glaubensbild in all solchen Dingen irgendwo einen Halt finden, der dann in den Augenblicken, in denen wir für was einstehen müssen, was gerade nicht mit der Marschrichtung der Masse geht, dann den Halt in uns haben zu sagen, ja okay, ich halte das jetzt aus, diesen Gegenwind oder diese doch mal für sich alleine dastehen. Und ich glaube, diese Stärke fehlt vielen, weil die in der Jugend und in der Kindheit nicht mehr geprägt wird. Wenn ich es vielleicht von mir selber sagen kann, ich hatte das riesige Glück, in einer sehr harmonischen Familie zum Beispiel aufzuwachsen. Bei uns wurde sehr diese familiäre, der Zusammenhalt gelehrt, also und auch gelebt. Ich habe von Anfang an immer mitbekommen, über allem steht dieses familiäre Zusammenhaltsgefühl. Und egal, was passiert und egal, was ich da draußen irgendwie mache und ob ich gute oder schlechte Noten kriege und ob ich jetzt gerade beliebt bin oder nicht, wenn ich nach Hause komme, dann ist da diese bedingungslose Liebe und es bleibt immer so. Und ich glaube, dass das sehr vielen mittlerweile fehlt, dass auch die Familienstruktur in Deutschland sehr zerschlagen ist und dass dadurch eben so eine Unsicherheit entsteht, dass ich, was ich gerade bei vielen Menschen in meinem Alter, ich bin jetzt 27, sehe, dass die sehr schwer sich damit tun, halt das auszuhalten, mal nicht auf der richtigen Seite medial oder so gesellschaftlich zu stehen. Also dieses für sich einzustehen und vielleicht mal zu denen zu gehören, die gerade mal Kritik abbekommen, das fällt vielen sehr, sehr schwer, das auszuhalten. Und deshalb sehen wir halt diese, dass man sich überall anpasst und immer genau das richtige Profilbild gerade nimmt, was gerade angesagt ist.
Also du beschreibst sozusagen die Unfähigkeit zum Widerspruch, zum öffentlichen Widerspruch. Ist es das?
Ja, zum öffentlichen und auch zum privaten teilweise. Also das zieht sich ja diese extreme Spaltung, die wir sehen, die zieht sich ja durch alle Gesellschaftsbereiche, auch im privaten. Also ich kann das durchaus sagen, auch aus eigener Erfahrung in meiner Generation und das wird jetzt in denen, die danach kommen, nicht gerade besser. Ist jetzt schon so, wenn du da auch im Privaten jetzt mit Freunden zusammensitzt und du hast die falsche Meinung, dann bist du auch schnell einfach beim nächsten Geburtstag nicht mehr dabei. Und das ist halt was, wo natürlich viele Angst vor haben, weil wenn du dann nicht in dir selbst irgendwie eine Verbindung zu nennet Gott, nennet die Natur, jeder kann da seine eigene, seinen eigenen Halt oder das, was er da spürt, definieren. Aber wenn du da keinerlei Verbindungen mehr zu hast und gleichzeitig dann vielleicht kein perfektes familiäres Umfeld, dann hast du natürlich extrem Angst, dass du irgendwo ausgegrenzt wirst, ne? Und dass du dann da alleine sitzt abends und am Wochenende nirgendwo mehr eingeladen wirst, weil du einfach die falsche Meinung hast. Und das ist durchaus auch nachvollziehbar. Aber ich glaube, dass das ein Kernproblem ist dessen, wenn wir auch über Thema Frieden reden. Das kommt auch bei einigen Texten von den Autoren vor, dass der Frieden in der Familie quasi und auch in den Freundschaften, dass der irgendwie auch die Grundlage bildet für alles darüber hinausgehende.
Also wir sind, du hast schon wieder das Wort Angst benutzt, ne? Und das also dann doch wieder im Zusammenhang mit einem kriegerischen Zustand auch in der Gesellschaft, also dass man da ausgegrenzt wird, das ist ja auch eine Form von nicht sozialem Verhalten, nenne ich es mal so. Wie viel Mut braucht es denn, für Frieden einzutreten?
Tja, das ist immer eine Frage, in welcher Zeit wir uns befinden. In der aktuellen Zeit würde ich sagen, leider braucht es schon mehr Mut, als eigentlich angebracht wäre. Denn man muss ja sagen, wenn man quasi, um für Frieden einzustehen, schon Mut braucht, dann sieht man eigentlich, dass die Gesellschaft schon an einem sehr unangenehmen Punkt angekommen ist. Denn im Normalfall sollte man eigentlich sagen, mit dem normalen Menschenverstand, wir sollten eigentlich alle Frieden wollen. Also keiner sollte eigentlich sich dafür irgendwie schämen müssen oder sonst was, um für Frieden einzustehen. Und ich glaube, da haben wir schon eine etwas angespannte Situation, um es mal milde auszudrücken. Weil, wenn ich mir auch so manche Zitate angucke, ich habe auch das eine oder andere hier zum Beispiel Angela Merkel vor kurzem, wir müssen friedenstüchtig werden durch militärische Stärke.
Das klingt ja schwer nach 1984.
Genau. Und das sehen wir überall. Oder hier in den Artikel neulich, Rheinmetall-Aktie, Friedensangst schockt Anleger. Dazu hat Ernst Wolf, den ich übrigens auch sehr schätze, geschrieben, es gibt wohl keinen besseren Begriff als Friedensangst, um den aktuellen kriegstreibenden Wahnsinn in ein Wort zu fassen. Auch Merz, der neulich in einer großen Rede gesagt hat, wir sind nicht mehr im Frieden über Deutschland selbst. Also wir sehen ja überall sozusagen, dass das ganz klar eingeprägt werden soll jetzt in den Geist der Menschen, dass wir nicht mehr friedlich sind. Und man sieht es jetzt ja überall, das ist ja auch das, was so erschreckend ist von außen, wo du schon 1984 auch ansprichst, Krieg ist Frieden, also die völlige Verdrehung von allem. Mittlerweile ist es ja so, wenn du jetzt als Journalist oder so, ich sag mal in der Zeit oder im Spiegel oder irgendwo einen Text schreiben würdest, der sehr friedensausgerichtet ist, der zum Frieden aufruft, da bist du relativ schnell weg, ne? Weil du musst dich mittlerweile total rechtfertigen dafür, dass du für Frieden bist. Und das ist ja so weit, dass selbst Leute, die einfach nur sagen, wir möchten Frieden, wir sind kein Fan von Krieg, wir haben da keine Lust drauf, wir möchten, dass die Sachen ohne Gewalt gelöst werden, dass die für diese Aussage alleine in die rechte Ecke gestellt werden, diffamiert werden, dass gesagt wird, Putin-Versteher, also all diese Kampfbegriffe, die von PR-Agenturen entworfen wurden. Also da haben wir schon eine Situation, wo ich sage, da braucht es tatsächlich leider schon eine ganze Menge Mut, um damit öffentlich so rauszugehen.
Ja, also dass neuerdings es ein rechtes Kennzeichen ist, dass man Frieden möchte, das ist ganz seltsam, ne? Also irgendwie sah mein Geschichtsunterricht doch anders aus. Ich dachte, das wären die Rechtsextremen gewesen damals, die den Krieg vorangetrieben haben. Und jetzt ist man auf einmal rechtsextrem, wenn man Frieden will. Ja, das ist, da braucht man schon entweder eine gehörige Menge Alkohol, um das zu verstehen, oder man fragt sich schon, in welcher Welt bin ich hier. Ja, wie viel Mut habe ich gerade gefragt? Und da ist mir eins aufgefallen, ihr habt einen Autor drin, der nennt sich K.W. anonym. Und wenn man das dann aufschlägt, die zwei Seiten, die er da geschrieben hat, dann sieht man in Klammern Angehörige einer Bundesbehörde. Mhm. Das heißt, ihr habt da jemanden gehabt, der ist im Beamtendienst wahrscheinlich. Und der hat Angst, sich mit Namen zu äußern zum Thema Frieden, weil er ansonsten Schlimmes befürchtet, ja? Oder wie habe ich das zu verstehen?
Ja, na klar, da kann man ja letztendlich relativ stark von aussehen, wenn man in so einer Position arbeitet und sich irgendwie öffentlich äußert, dass man dann nicht mehr lange auf der Position ist. Also das ist jetzt auch kein kein Geheimnis sozusagen. Da habe ich auch selber auch in den Corona-Zeiten und so viele Sachen erlebt. Wir haben ja mit vielen Leuten Gespräche, ich kenne auch selber einige privat, die in solchen Positionen waren und dann nur die kleinste bisschen an letztendlich Widerstand ausgeübt haben, einfach nur mit ihrer Meinung. Und die sind alle nicht mehr da. Also das ist, glaube ich, keine Frage, dass der Staat da relativ wenig Toleranz aufbringt für Leute, die nicht ganz so ticken, wie er das ganz gern hätte. Also wir hatten noch in dem...
du beschreibst einen Status quo, wo wir, also du beschreibst schon ein totalitäres System. Ein System, was auf Krieg hinsteuert und die Leute, die dagegen arbeiten und gerne Frieden haben wollen, werden aus dem Staatsapparat abgesondert, so dass das also quasi, man könnte sagen, dass dann die Kader im Staat sortenrein bleiben, ja, und alle in eine Richtung laufen, nämlich in Richtung Krieg. Ist das so richtig?
Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt betrachtet, aber im Grundkern würde ich sagen, ist diese Dynamik auf jeden Fall schon installiert. Ja, also dafür kenne ich genug Beispiele halt einfach privater Natur, dass das halt so ist, dass man ja grundsätzlich eigentlich von Staatsseite aus keinerlei öffentliche irgendwie Meinungsausübung von Staatsbediensteten haben möchte. Also egal in welche Richtung auch, ne? Also man möchte einfach ja grundsätzlich, und das ist jetzt ja auch nicht neu, also das ist ja fast bei allen Staaten so, dass man möchte, dass die Leute quasi das machen, was sie zu machen haben und ansonsten sich bedeckt halten. Das ist ja, glaube ich, so eine generelle, ja, letztendlich Dynamik von Staaten und Staatsapparaten. Also das würde ich jetzt ja nicht nur auf Deutschland beziehen, aber wir haben natürlich schon in Deutschland jetzt einen Punkt erreicht, der sich so immer gesteigert hat über die letzten Jahre, dass man sich schon fragen muss, also Hausdurchsuchung dafür, dass irgendwer ja irgendeinen Kommentar bei Facebook schreibt, Hausdurchsuchung dafür, dass man Politiker irgendwie satirisch darstellt, Leute, die im Gefängnis landen, weil sie irgendwo für 3 Euro ein Hundespielzeug nicht von der Steuer abgesetzt haben sollen. Andere Leute, die Maskenatteste zum Beispiel aus ärztlichen Gründen verschrieben haben und dafür ins Gefängnis sanieren, weil ihnen vorgeworfen wird, sie hätten das einfach so gemacht. Mhm. Also wir haben ja in Deutschland mittlerweile eine Vielzahl von solchen Fällen, die einfach real existieren, wo Menschen noch im Gefängnis sitzen gerade oder in U-Haft waren oder Hausdurchsuchungen hatten, wo die Kinder traumatisiert wurden morgens um 6, wenn da einfach mal die Tür aufgeht und ein paar Leute mit Gewehren drinstehen. Also das sind ja schon Zustände, wo man sagen muss und wo ja selbst Leute, die vielleicht das alles sonst sehr gemäßigt sehen, wie zum Beispiel Richard David Precht, den ja auch viele kennen, selbst solche Leute sagen ja dazu schon, das geht gar nicht, was da passiert, und das ist eine sehr beunruhigende Tendenz. Also ich glaube, diese Meinung, dass da was wirklich schief läuft und dass wir von Staats wegen aus sozusagen immer mehr Züge annehmen von einem sehr unguten System, ich glaube, das ist kein Geheimnis mehr.
Ja, also was damit reinspielt, ist ja schon wieder so eine gehörige Portion 1984. Also es werden ja die Leute diffamiert, die für Frieden eintreten. Und als gutes Beispiel wurde auch von Andrea Drescher bei euch im Buch da was beschrieben, also auf Seite 83. Da geht es um also die Hilfslieferungen in das Kriegsgebiet der Ukraine, auf beide Seiten übrigens, eigentlich ursprünglich, aber inzwischen ja nur noch auf die russische Seite, weil das von der Ukraine ja überhaupt nicht mehr möglich gemacht wird. Und es geht also um den Verein Friedensbrücke Kriegsopferhilfe. Und deren Tätigkeit wurde ja jüngst von der Bundesregierung beziehungsweise von Angehörigen der Bundesregierung in die Nähe von Terrorismus gesetzt. Ja. Das heißt also, die würden angeblich Terroristen unterstützen. Mit was ist dann die Frage? Mit Krankenfahrstühlen und Bettgestellen oder wie habe ich das zu verstehen? Also das heißt, also wir sind dann doch in einer ganz seltsamen Entwicklung, wo der gesamte Staatsapparat die Bevölkerung versucht auf Kriegs einzustellen. Also auch diese Kriegstüchtigkeit, ne? Also Deutschland muss kriegstüchtig werden.
Genau, oder um nochmal das Zitat von Merkel zu dem friedenstüchtig durch militärische Stärke, heißt das jetzt ja mittlerweile. So kann man kriegstüchtig auch umschreiben. Ja, das ist halt, man muss natürlich auch sehen, wie viel Geld jetzt aktuell investiert wird in die Rüstung. Stichwort Sondervermögen und Co. Also das, was jetzt geplant ist an Militär.
Ist das schon wieder 1984, Sondervermögen.
Ja, klar. Ne? Also. Das ist ja auch das Verteidigungsministerium mittlerweile und nicht das Kriegsministerium. Aber man muss halt da ja grundsätzlich sozusagen sehen, dass diese ganzen Ausgaben, die jetzt getätigt werden, das sind ja riesen Finanzströme und was ihr plant ist die nächsten 5-6 Jahre. Also wir sind ja mittlerweile an einem Level, dass das, was wir jetzt planen an Militärausgaben, die Militärausgaben des zum Beispiel Zweiten Weltkrieges um ein Zigfaches übersteigt. Also selbst schon.
Also auch schon inflationsbereinigt.
Genau,
oder,
selbst schon bereinigt. Das heißt, wir geben da Geld aus, das ist unglaublich, was da reinfließt. Und das muss man natürlich ja irgendwie bei der Bevölkerung auch rechtfertigen, diese ernsten Geschichten. Und dazu brauchst du natürlich dann auch die Medien und das richtige Framing und die richtigen Kampfbegriffe und wie gesagt durch PR-Agenturen erschaffene Kampagnen, die dann auch dafür sorgen, dass das Volk irgendwie das Ganze mitträgt, zumindest in einer gewissen Mehrheit. Und das läuft natürlich gerade ab. Und
also das interessiert mich jetzt. Also du sagst, wir geben jetzt inflationsbereinigt mehr aus für einen kommenden Konflikt, den wir selber vom Zaun brechen, als das im Zweiten Weltkrieg der Fall war, also von Deutschland aus.
Ja, man kann sich das ja mal ausrechnen, auch generell, wenn man sich die Militäretats anguckt, also weltweit. Auch da macht es übrigens mal Sinn, sich den russischen anzugucken im Vergleich zu anderen Ländern, die Russland ja dann immer vorwerfen, der komplette Aggressor zu sein. Und die Welt sieht sich ja auch immer sehr bedroht von Russland, gerade die westliche. Wenn man sich da so die Militärstrukturen anguckt, dann gibt es da auch spannende Perspektiven, sagen wir mal so. Ja, also da, das ist Wahnsinn, wie viel Geld auch jetzt geplant ist. Also man kann sich das auch im deutschen Haushalt mal ausrechnen. Ich habe jetzt gerade die genaue Zahl nicht da, habe aber neulich dazu ein Video mit sozusagen erarbeitet, wo das dargestellt wurde und daher habe ich es auf dem Schirm, dass das ja auch was den deutschen Haushalt anbetrifft, so ist, dass dieses Sondervermögen, was jetzt da benutzt wurde,
Schulden, ja.
Ja, genau, dass diese Schulden aber noch ein Witz sind zu dem, was gebraucht wird. Also wir reden da von einer anteiligen Zahlung, die unglaublich ist. Und gerade wenn wir uns den Zustand angucken der Sozialsysteme und Co., dann kann man sich ausrechnen, dass wir hier entweder riesen Steuererhöhungen bekommen in den nächsten Jahren, nach dem Motto, ich meine, das hatten wir ja auch schon in allen möglichen Kriegszeiten, dass dann die Endpropaganda so ist, dass man sagt, du bist jetzt ein Volksverräter, wenn du nicht dein allerletztes Gold noch aus dem Garten ausgräbst und umtauscht in Stahl. Also diesen Satz kennen wir ja, ich gab Gold für Stahl. Und das ist jetzt sozusagen aus meiner Sicht ein Stück weit die mediale Vorbereitung auf diesen Zustand, dass man sagt, von der Leyen hat es ja auch schon gesagt in der EU, wir haben so viel quasi jetzt genannt brachliegendes Investitionskapital auf den Sparkonten der Leuten. Und da müssten wir dann halt langsam mal ran, aus politischer Sicht. Dass wir das mal.
Brachliegendes Investitionskapital.
Genau.
Das ist ja auch schon wieder das.
Ja, man
sehr schönes Wort. Sag mal, wo finde ich denn die Daten, die du gerade eben gesagt hast? Also du sprachst eben selber von einem Video. Wo finde ich das? Oder gibt es da noch weitere Literaturangaben dazu?
Ich kann dazu gerne mal im Nachgang was rüberschicken zu der Etatberechnung und so. Also was doch wirklich sehr spannend ist, ist, wie gesagt, wie viel Ausgaben geplant sind und wie viel Prozent des Etats das sind und was das in Zahlen bedeutet, gerade auf Deutschland bezogen. Weil wenn man dann ein bisschen mathematisch rechnen kann, dann sieht man, dass der ganze Haushalt auseinanderfliegen wird, es sei denn, es gibt unglaubliche Mehreinnahmen oder unglaubliche Kürzungen.
Mhm. Ja, Kürzungen bei den Bürgern dann. Ne? Ja, liebe Zuschauer, das werden wir dann in den Klappentext unter diesem Video mit reinnehmen, die Information. Ja, kommen wir zum Abschluss. Also das, was du gerade beschrieben hast, war ja eine Aneinanderreihung von Lügen, um halt einen Krieg zu ermöglichen. Also das sind immer mit Euphemismen, wie du schon genannt hast, Sondervermögen und es ist eben kein Vermögen, es sind riesengroße Schulden, so viele Schulden, wie noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik aufgenommen wurden. Ist es denn so, dass Lüge und Krieg tatsächlich zusammengehören? Weil auch diese Verbindung, wir waren ja vorhin bei diesen weiteren Stichwörtern, die mit den jeweiligen Krieg und Frieden Stichwörtern verbunden wurden. Ist es denn so, dass Lüge und Krieg auch zusammengehören?
Definitiv, aus meiner Sicht. Also ich habe mich auch sehr viel mit den Kriegen der vergangenen, ich sag mal, 100 Jahre beschäftigt. Und ich habe bisher noch keinen Krieg entdeckt, der nicht auf Lügen basiert hat. Auch dazu gibt es ja sehr viele spannende Bücher, unter anderem auch viele spannende Bücher von den Autoren, die in dem Buch hier mit am Start sind. Da sind ja auch sehr viele, also wenn man die Einzelbücher, glaube ich, zusammenzählt von denjenigen, die hier mit bei sind, kommen wir auch auf ein paar hundert. Da sind auch viele dabei, die sich mit Kriegen auseinandergesetzt haben. Und da sieht man ja immer wieder, dass die Lüge letztendlich gerade so Sachen, die groß organisiert sind als Kampagne, die Grundlage bildet, damit ein Volk dann in den Krieg mit einsteigt. Das beste Beispiel ist die Brutkastenlüge, die immer wieder ja so als prominenteste Ding auch selbst im Mainstream erwähnt wird. Und da gibt es eine Aneinanderreihung von wirklich hunderten Fällen, wo man immer wieder sieht, es wird eine Situation geschaffen, in der ein Chaos, also das ist letztendlich das alte Freimaurerprinzip, eine Ordnung aus dem Chaos. Man schafft irgendwo Chaos, dann verkauft man eine schöne Geschichte, die dazu passend ist, dass die Leute die neue Lösung irgendwie herbeisehnen. Die präsentiert man dann und dann machen alle mit. So, und was die Leute halt oft nicht sehen und was man auch schwer sieht, wenn man sich nicht wirklich eingehend damit beschäftigt, ist, dass halt oft derjenige, der Chaos gestiftet hat, der dann löscht und der dann auch sozusagen die neue Situation baut, immer der gleiche ist. Und genau darauf basiert aus meiner Sicht die meisten Kriege und auch jetzt ist es so. Und das ist mir auch persönlich immer wichtig. Ich selber kenne zum Beispiel nicht die Wahrheit über den Ukraine-Krieg, weil dazu bräuchte man sehr, sehr viele Informationen, die insidermäßig sind, von Geheimdiensten und Co. Man müsste vor Ort Eindrücke haben, also man müsste so, so viele Informationen haben, um wirklich abschließend eine Meinung zu bilden, aus meiner Sicht. Und deshalb ist das Wichtige nicht, dass wir sagen, der hat recht oder der ist der Gute, der ist der Böse, sondern dass wir sagen, wir können von außen ja nicht alles beurteilen und dementsprechend können wir uns auch nicht in irgendeinen Krieg schicken lassen, selber als Beteiligung, von dem wir ja nicht genug Informationen haben, um ihn zu beurteilen. Und das ist auch das, was ich selber in dem neuen Buch Endlich Frieden als große Stärke sehe, dass wir durch die 100 Autoren so viele verschiedene Stimmen haben, die auch, wie gesagt, ganz unterschiedliche Perspektiven zu verschiedenen Konflikten haben, dass dadurch klar wird, es geht nicht darum, dass alle eine Meinung haben sollen, sondern im Gegenteil, es geht darum, dass wir wieder andere Meinungen aushalten und nicht immer direkt uns positionieren müssen für oder gegen, sondern dass man auch einfach mal aushält, zu sagen, ich habe dazu keine abschließende Meinung, ich kann es nicht komplett beurteilen, weil mir fehlen Informationen. Und dementsprechend lasse ich mich nicht einspannen für die eine oder andere Richtung. Und ich glaube, das fehlt uns gesellschaftlich extrem momentan.
Also ich habe das gelesen. Jetzt kann ich es bloß einem Autor nicht zuordnen. Das steht auch genauso im Buch drin, in einem Text. Ja, ist es denn so, dass also tatsächlich Wahrheit und Frieden auch miteinander einhergehen?
Ja, ich finde den Begriff Wahrheit immer, der wird sehr leichtfertig verwendet. Der ist aber gar nicht so einfach aus meiner Sicht zu skizzieren. Die Wahrheit.
Was ist denn Wahrheit?
Genau, die Wahrheit.
Die Wahrheit.
Zum Beispiel.
Klammer auf TM, Trademark, Klammer zu.
Zum Beispiel jetzt auf einen Kriegsfall bezogen, wenn wir jetzt zum Beispiel Ukraine-Konflikt nehmen. Die Wahrheit, würde ich sagen, bilden sich sehr viele Menschen ein zu kennen. Hier so aus der Ferne. Ich glaube aber, dass sie keiner kennt von hier aus der Ferne. Und selbst von vor Ort kennen die Leute dann ihre Wahrheit, wenn zum Beispiel Bomben auf ihr Haus fallen oder irgendwelche verwundeten Kameraden zurückkommen und so weiter. Aber das sind ja immer nur Teilaspekte der Gesamtwahrheit. Oder ob man die überhaupt erfassen kann von außen.
Vielleicht, genau, vielleicht ist es ich komme jetzt gerade von der Anthroposophie her, da gibt es ja eine ganz gute Definition, das heißt, also da wird differenziert zwischen Wirklichkeit und Wahrheit. Wahrheit hat was Individuelles, was du gerade beschrieben hast, das heißt, also da ist eine Sichtweise, eine Perspektive auf die Wirklichkeit und die erfasst die Wirklichkeit niemals vollumfassend. Du hast es jetzt gerade Gesamtwahrheit genannt, ne? Die Wirklichkeit ist das, der wir uns nur annähern können, ne? Also das, aber jetzt, dann bleiben wir mal bei der Definition. Also wenn ich sage Wahrheit als perspektivischer Sicht auf die Wirklichkeit, ist es so, dass also diese Wahrheit mit Frieden einhergeht?
Ja, ein Stück weit. Ich glaube, was mit Frieden einhergeht, ist auf jeden Fall, dass man die Stärke wieder erlernt, zu seiner eigenen Wahrheit zu stehen, auch wenn das bedeutet, dass man dafür Gegenwind bekommt oder auch gesellschaftliche Probleme. Und das ist, glaube ich, da kommen wir wieder zu dem Aspekt am Anfang, den ich von Eugen Drewermann genannt habe, dass wir nicht auf andere Menschen mehr vertrauen oder denen mehr Glauben schenken als uns selbst und unserer inneren Stimme. Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, denn das bedeutet am Ende, dass wir in den richtigen Augenblicken auch die Kraft haben, Nein zu sagen, zu Befehlen, die gegen unsere innere Überzeugung gehen. Und das ist ja das Allerentscheidendste letztendlich bei dem Thema Frieden, auch in der aktuellen Situation. Vielleicht auch dazu ein Zitat von Jens Spahn, der sich ja auch durch sämtliche tolle Leistungen ausgezeichnet hat in den letzten Jahren. Wir brauchen wieder mehr Soldaten, um uns verteidigen zu können. Wir werden alle jungen Männer anschreiben und wenn es nötig ist, von der Sicherheitslage her, werden wir einen verpflichtenden Dienst einführen. Also das ist ja alles jetzt schon auch mit dem neuen Entwurf für das Wehrpflichtgesetz wieder alles schon auf den Weg gebracht, dass wir wieder dahin kommen. Und es wird wieder wichtig werden, Nein zu sagen und damit auch die Konsequenzen für dieses Nein in Kauf zu nehmen. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass dieses Buch auch entstanden ist, auch selber als junger Mensch sozusagen, wo ich auch sehe, dass viele sehr leichtfertig mit dem Thema Krieg umgehen in meinem Alter, weil sie selber keinen Bezug mehr dazu haben, weil vielleicht auch die Großeltern ihnen nichts mehr erzählt haben davon, wie es war im Schützengraben und dass sie ihr Leben lang traumatisiert waren. Und deshalb wird es sehr darauf ankommen, dass man wieder Nein sagt. Und dafür braucht es diese innere Wahrheit, dass man die ernst nimmt und dass man dazu steht. Und ob man es dann am Ende Gott nennt oder das höhere Selbst oder da gibt es ja tausend Begriffe und mir ist es doch egal, wie jeder das für sich definiert. Wichtig ist nur, dass man das versteht, dass man die Verantwortung, was man jetzt gerade tut, nicht an den Vorgesetzten oder die Eltern oder den Partner oder das Vorbild oder wen auch immer abgeben darf, sondern selber zu all seinen Handlungen stehen muss.
Verantwortungsdiffusion ist das Wort, was du gerade beschrieben hast, ja. Ein letzter Gedanke noch von dir zum Abschluss des Gesprächs. Also was möchtest du den Zuschauern mit auf den Weg geben?
Ich möchte erstmal kurz noch die Gelegenheit gerne nutzen, um Danke zu sagen an der Stelle. Einmal an dich für das Gespräch, hat mir sehr Spaß gemacht und auf der anderen Seite natürlich auch an alle Autoren, die im Buch dabei sind und ganz großen Dank auch an Olaf Kretschmann, der im Hintergrund eigentlich den größten Teil gemanagt hat und da unglaublich viel Herzblut reingesteckt hat. Danke natürlich auch an alle vom Verlag, die es möglich gemacht haben, das so rauszubringen. Und jetzt liegt es im Endeffekt an euch, an jedem, der hier zuschaut, dass diese Welle, wir haben versucht sozusagen den ersten Tropfen in die Welt zu setzen, dass eine neue Friedensbewegung in Deutschland entsteht, dass wieder was entsteht, was größer wird, was das ganze Volk erreicht und wo alle zusammen Nein sagen, dass ihr das weitertragt, indem ihr vielleicht auch das Buch nicht nur lest, sondern dann auch weiter verschenkt. Gerade vielleicht auch an junge Menschen, das ist mir persönlich auch ein Anliegen, jetzt kommt die Weihnachtszeit, vielleicht auch mal Menschen, die noch zur Schule gehen oder auch ja Kindern, Enkelkindern mal unter einen Weihnachtsbaum mit dazulegen, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man früh schon sensibilisiert wird für dieses Thema, denn auf diese jungen Menschen würde zukommen, dass sie wieder Nein sagen müssen zum Krieg aktiv und da sozusagen diese Stärke entwickeln müssen. Und ich glaube, dass wir mit diesem Buch wirklich ein kleines Wunder sozusagen geschaffen haben, denn in der heutigen Zeit 100 Menschen, die alle trotzdem ganz unterschiedlich denken, zusammenzubringen, dass alle sagen, ja, ob wir jetzt eher links oder rechts oder ob wir eher sozusagen für dieses politische Spektrum, ob wir diese Wirtschaftsansicht haben, also ganz verschiedene Ansichten sind zusammengekommen und haben gesagt, in dem Thema Frieden müssen wir jetzt erstmal die Grundlage schaffen und sagen, wir wollen Frieden, endlich Frieden. Und dafür bin ich sehr dankbar und hoffe, dass auch Sie, Herr Zuschauer, diesen Tropfen letztendlich dann zu einer großen Welle machen und wir hier eine Friedensbewegung erstellen können und erschaffen können, die sich dann von alleine nähert und weiterträgt und die endlich ein großes Zeichen für den Frieden setzt.
Friedrich, vielen Dank für das Interview. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir. Ja, und damit wende ich mich an die Zuschauer. Ja, liebe Zuschauer, wir sprachen über dieses Buch hier, Endlich Frieden. 100 Persönlichkeiten zeigen Zivilcourage. Ja, wenn Sie wollen, dass dieses Buch vielleicht auch Ihren Nachbarn erreicht, dann machen Sie doch mal die Welle bei Ihrem Nachbarn über den Gartenzaun und schauen mal, ob Sie ihm das weitergeben, dass es dieses Gespräch gibt. Warum machen Sie es analog? Weil wir digital immer noch geschnitten werden. Man sieht es ganz deutlich auf YouTube. Wir haben jetzt tatsächlich einen neuen YouTube-Kanal. Der hat aber noch keine Abonnenten. Das ist ganz seltsam, ja. Also das ist eine Abonnentenzahl deutlich unter 1000. Woran liegt das? Die Videos haben kaum Abrufe. YouTube hat einen schweren Shadowban auf unseren Kanal gelegt. Anders kann man sich das nicht vorstellen, weil normalerweise jeder Mini-Kanal, der sich über Modelleisenbahn unterhält, trotzdem noch mehr Abrufe bekommt als die Videos, die wir hier raushauen. Ja, deswegen sagen Sie es im Analogen weiter, sagen Sie es, dass es Apolut gibt und weisen Sie auch darauf hin auf unsere Homepage, nämlich auf apolut.net. Dort finden Sie auch weitere Informationen, zum Beispiel die Informationen im Klappentext über die Investitionen, die jetzt gerade getätigt werden sollen von Deutschland für den kommenden Kriegsfall, ja. Und dort finden Sie auch auf apolut.net unsere Spendeninformationen. Wenn Sie den ein oder anderen Euro übrig haben, dann schauen Sie doch mal, ob Sie uns davon etwas zukommen lassen. Ja, da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder gute Nacht, je nachdem, wann Sie dieses Video sehen, und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Apolut im Gespräch. Machen Sie es gut.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.